es ist schade, dass so viele Politiker offensichtlich zu wenig für die Kultur übrig haben. Man sieht das daran, dass die Sanierung des Theaters ansteht und das nicht bei allen Politikern auf Zustimmung stößt. Insofern ist die Entwicklung in den letzten Jahren negativ zu sehen. Auf der anderen Seite, jetzt komme ich zum Positiven, hat die Stadt Rüsselsheim immer für die Kultur in die Tasche gegriffen und Geld ausgegeben.
Hey und herzlich willkommen bei Podcast 428 mit Stella. Das bin ich. Ich bin Journalistin und ich bin super neugierig, was die Leute in meiner Heimatstadt Rüsselsheim so machen. Deshalb spreche ich hier mit Ihnen und ich nehme euch dabei mit. Ich bin heute zu Gast bei Albrecht Schmidt. Albrecht ist 87 Jahre alt und seit 60 Jahren in Rüsselsheim und ich wage die steile These, dass die Kulturszene der Stadt ohne ihn nicht dieselbe wäre. Er hat als Musikpädagoge an der Immanuel-Kant-Schule Generationen von MusikerInnen und MusiklehrerInnen geprägt. Er war Musikkritiker, Konzertveranstalter, Dirigent, ist Kulturpreisträger der Stadt, Gründer und Leiter der Musikschule, war langjähriger Vorsitzender der Winzerfreunde Rüsselsheim und ist glühender Verfechter des Stadttheaters. Ich habe ihn in seinem Haus in Bauschheim besucht und er hat mir nicht nur ganz viel über sein Leben erzählt, sondern auch an seinem Blüthnerflügel was vorgespielt.
Ja, dann schieß mal los.
Genau, das mache ich. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's ausgezeichnet. Ich war zum Beispiel gestern in der Oper in Wiesbaden, Eröffnung Maifestspiele, Tristan-Premiere.
Wie war's?
Von der Inszenierung her miserabel, ist mein Eindruck. Musikalisch gut, wenn auch, ich bin ja Fachmann, die Tempi mir manchmal übertrieben langsam waren, aber sonst war alles hervorragend.
Du warst privat da, nehme ich an. Du schreibst ja nicht mehr, ne?
Ich gehe jetzt zum Beispiel am 9. Mai nach Heidelberg in den Rosenkavalier, in die Lieblingsoper meiner verstorbenen Frau. Und das halte ich nach wie vor aufrecht. Früher bin ich immer, wie du weißt, in Anführungszeichen umsonst, als Kritiker für die Zeitung in die Opern gegangen. Und ich war natürlich oft in Wien in der Oper mit Schülern und war oft in Frankfurt in der Oper. Und das gehört irgendwie zu meinem Leben mit dazu.
Wie hat sich das ergeben? Du bist ja eigentlich hauptsächlich ausgebildeter Musikpädagoge. Und wie kamst du zum Schreiben?
Durch einen Anruf von dem Heinrich Schreiber vom Rüsselsheimer Echo. Der war Anfang 1970 nach Rüsselsheim gekommen. Und da gab es einen, Professor Kato hieß der. Und mit dem waren die unzufrieden. Der hat für die Zeitung geschrieben. Und das Theater war gerade kurz davor eingeweiht worden. Es gab also jetzt mehr Aufführungen im Stadttheater. Das mag ein Grund gewesen sein, dass die nach einem neuen gesucht haben. Und der Schreiber ist wohl auf einen Musiklehrer an der Kantschule aufmerksam geworden und hat mich angerufen. So fing das an.
Und du hast dir gedacht, na klar, das kann ich.
Ja, ich habe gesagt, ich versuch's mal. Ich erinnere mich noch an meine erste Kritik. Wie gesagt, Turandot von den Mainzer städtischen Bühnen, die damals noch nach Rüsselsheim kamen. Und das habe ich übrigens geschrieben. Wir wohnten damals in Astheim. Und ich habe das noch nachts geschrieben, nach der Aufführung. Habe ich später nie gemacht. Ich bin dann immer früh aufgestanden, habe es am nächsten Morgen gemacht, bevor ich in die Schule bin. Und ich erinnere mich noch an die erste Kritik, um meine Familie nicht zu belästigen, bin ich die Treppe runter. Es gab da so eine kleine Treppe von der Küche in die untere Wohnung, die an eine andere Familie vermietet war. Aber wir kannten uns gut und ich weiß noch, ich bin da runter und habe auf der Schreibmaschine, damals gab es ja noch keine E-Mail.
Das stimmt, da hat man
alles noch getippt mit Durchschlag und mit Tippex. Ach, das war eigentlich eine schlimme Zeit. Also das war meine erste Kritik. Und ein paar Jahre später kam das Darmstädter Echo noch dazu. Da hat der Heinz Zietsch, mit dem ich bis heute befreundet bin, der Musikredakteur, der war wohl auf mich aufmerksam geworden. Und da kam noch Mainz, Darmstadt dazu. Und der Radius hat sich vergrößert.
Wahnsinn. Also,
das waren dann Besprechungen bis nach Mannheim und Heidelberg und natürlich vor allem Mainz, Wiesbaden, Frankfurt, Darmstadt.
Du hast, also als wir zuletzt gesprochen haben, 2015 war das, da oder nee, 2020, da war der Stand, du hast in 17 Jahren 1300 Vorstellungen besucht. Das ist ja ein irrer Schnitt. Das ist ja quasi einmal die Woche.
Ich weiß nicht, woher ich diese Zahl damals genommen habe. Also es gibt zum Beispiel in meinem Keller, wir könnten da runtergehen, ein ganzes Regal voll Opernprogramm. Und darunter sind ungefähr 100 von der Wiener Staatsoper, die ich fast alle mit Stehparterre, mit Schülern besucht habe. Und viele, viele andere. Also wenn ich zum Beispiel, gestern war ich im Tristan, die Tristan-Programme von da unten hole, da würde ich über 10 finden, über verschiedene Vorstellungen. Unter anderem in Bayreuth, wo ich als Student schon war. Und, aber das sind inzwischen alles vergangene Zeiten.
Wenn du jetzt in eine Vorstellung gehst, siehst du das aber immer noch mit einem kritischen Auge, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, ja. Ja und nein. Auf der einen Seite das kritische Auge, auf der anderen Seite das Bewusstsein, ach, ich muss ja nicht, ich kann das ja genießen. Also das ist eigentlich was Schönes.
Wie stehst du so modernen Inszenierungen gegenüber? Hörst du mehr, ist dir das eher egal und du hörst mehr aufs Musikalische? Oder?
Äußerst skeptisch, weil ich immer davon ausgehe, was würde der Komponist davon halten? Und oder was hält der Dirigent davon? Ich bin zum Beispiel in Anführungszeichen entsetzt, dass so viele moderne Inszenierungen anerkannt werden und die Dirigenten und die Musiker das mitmachen, obwohl das so ein bisschen gegen die Musik läuft. Mhm. Aber das ist halt oft so, die wollen ganz bewusst provozieren, die modernen Regisseure. Die Buhrufe am Ende, die sind ihnen nur recht, habe ich manchmal das Gefühl. Ich habe das gestern wieder erlebt. Natürlich wurde die Regie gnadenlos ausgebucht.
Aber das finde ich unmöglich. Also das kommt mir immer unmöglich vor. Also auch wenn ich was schlecht finde, mir würde im Traum nicht einfallen, jemanden auszubuhen. Ich finde das irgendwie unverschämt.
Ja, das ist es auch ein bisschen. Das war gestern zum Beispiel so, bereits nach dem ersten Aufzug, als der Applaus losging, da haben sich Buhrufe beigemischt. Aber das war ein bisschen berechtigt gestern. Das war einfach nicht gut.
Findest du, dein Verhältnis zur Musik hat sich verändert über die Jahre oder über die Jahrzehnte?
Eigentlich nicht. Also ich sag mal so, ich bin, was Musik angeht, im besten Sinne konservativ, wenn man das so sehen will. Also ich verstehe zum Beispiel wenig von Popmusik und Jazz und wundere mich immer, wie die Leute es sich auskennen, wenn es um Popmusik geht. Und ich kenne mich halt aus, was klassische Musik angeht. Vermutlich hängt das mit meiner Ausbildung, mit meiner Vita zusammen. Aber das ist halt so und ich fühle mich auch ganz wohl dabei. Natürlich habe ich ja auch eine klassische Pianistenausbildung, Klavierausbildung genossen an der Hochschule. Das mag dazu beigetragen haben. Und die Bekanntschaft mit Musikkollegen, die mit mir studiert haben, die ja die gleiche Gesinnung, möchte ich mal das nennen, haben wie ich.
Du hast gerade schon angesprochen, du hast Musik auf Lehramt studiert und Germanistik und eben auch dazugehörend diese Pianistenausbildung gemacht. War Berufsmusiker jemals eine Option für dich?
Nein.
Du bist ja ein fantastischer Pianist.
Nein. Ich bin auch kein fantastischer Pianist. Meine Stärke liegt darin, dass ich gut vom Blatt spielen kann, was mir immer geholfen hat und was in meinem Beruf wichtig war. Und um auf die Frage einzugehen, ich habe von vornherein gewollt, dass ich Lehrer werde. Ich wollte kein Berufsmusiker
Warum?
Werden. Ja, das kann ich im Nachhinein überhaupt nicht beantworten. Vielleicht hing es damit zusammen, dass ich an meiner Schule, der Kaiser-Friedrich-Schule in Bad Homburg, im Gymnasium einen ganz schlechten Musikunterricht hatte. Das war zwar ein guter Musiker, der war Kantor an der Erlöserkirche in Bad Homburg, aber der Unterricht war grottenschlecht und ich habe mir, vielleicht rührt es daher ein bisschen.
Du hast dir gedacht, das kann
ich habe mir vorgenommen, das kann man besser machen.
Okay, also das heißt aber auch nicht, du hattest aber schon eine musikalische Affinität von daheim, also
ja.
War das familiär bedingt schon ein Thema?
Das war, also eigentlich bedingt von meiner Mutter und von meiner Tante, die sehr gut Klavier gespielt hat. Das kam von dem Großvater mütterlicherseits her, die musikalische Begabung. Aber ansonsten war da in der Familie wenig. Es gab wohl mal einen Onkel in Essen, der im Orchester gespielt hat. Von dem habe ich aber nur gehört. Also ich kann dazu eigentlich gar nichts sagen. Das hat sich einfach so entwickelt.
Okay. Hast du rückblickend, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, du schreibst gerade quasi an deinen Memoiren auf eine Art auch, also du schreibst kleine Geschichten auf, an die du dich erinnerst, auch von Schülerinnen und Schülern. Das heißt, die Schule oder die Schulzeit an der Immanuel-Kant-Schule, an der du ja lange, lange, lange Zeit unterrichtet hast, unter anderem auch mich, ich hatte dich noch in der 5. Klasse, meine Mutter hatte dich im Unterricht.
Ja.
Die Schule hat immer noch irgendeinen Stellenwert für dich, oder?
Ja, auf alle Fälle. Zumal dann, ich habe ja seit 82 Referendarausbildung gemacht und habe dann vor allem seit meinem Wechsel ans Studienseminar Wiesbaden vorwiegend Musiklehrer ausgebildet. Und ich finde das nach wie vor schön, wenn ich an eine Schule, wo auch immer komme, meistens in Wiesbaden, da sitzt ein ehemaliger Referendar von mir und ist jetzt Bestalter und Musiklehrer. Das hat irgendwie was Schönes. Also mein Bezug zur Schule ist ungebrochen. Und ich wurde ja auch noch mal nach meiner Pensionierung in Anführungszeichen berufen nach Wiesbaden an eine Schule, Martin-Niemöller-Schule, und habe da noch einen Leistungskurs unterrichtet, habe da ausgeholfen. Also die Schule hat eine große Bedeutung für mich.
Hat die Schule was damit zu tun, dass du hier in Rüsselsheim geblieben bist? Du bist ja ursprünglich aus dem Taunus.
Ja, ne? Natürlich. Ich wollte natürlich nicht nach Rüsselsheim. Ich hatte eigentlich eine feste Zusage an die Taunusschule in Königstein, wo ich schon einen Lehrauftrag hatte und war auch dahin gezogen. Und dann kam die damalige Hiobsbotschaft, sie kommen ja nach Rüsselsheim. Und Rüsselsheim hatte damals viel Geld. Das Theater war gerade im Bau. Die neue Kantschule wurde gebaut. Ich bin noch an der alten in der Schulstraße eingeschult, habe da begonnen. Also ich konnte aus dem Vollen schöpfen. Eine meiner Anekdoten wird zum Beispiel sein, als der zuständige Architekt, der Gustav Niedermeyer, mich fragte, was brauchen Sie denn für einen Musiksaal? Und da habe ich bescheiden, wie ich war, gesagt, ich brauche ein Klavier und einen Plattenspieler. Und da hat er gesagt, Sie kriegen kein Klavier, Sie kriegen einen Flügel und Sie kriegen keinen Plattenspieler, wir bauen für Sie eine Stereowand. Und dann habe ich die neuesten Geräte und ich konnte aus dem Vollen schöpfen bei der Einrichtung der Musiksäle. Also das waren einfach tolle Zeiten. Das klingt jetzt sehr äußerlich. Aber ich habe ja dann inzwischen auch liebe und nette Menschen in Hülle und Fülle kennengelernt. Ich habe die Musikschule gegründet. Also es gab vieles, was mich an Rüsselsheim gehalten hat. Und das gipfelte ja darin, dass ich irgendwann mein Haus verkauft habe und hier das gebaut habe und immer noch hier bin.
Genau, wir sind in Bauschheim, in deinem schönen Haus, wirklich sehr schön am Feldrand. Also es ist sehr idyllisch hier, muss ich sagen. Und den Flügel, das ist, nehme ich an, ist nicht der dir in der Schule zur Verfügung gestellt wurde, aber der steht hier auch sehr präsent in deinem Wohnzimmer.
Ja,
ist das noch der Blüthnerflügel?
Der hat auch eine Geschichte. Das ist ein Blüthner. Ich habe einen Klavierstimme, der sagte, wenn Sie einen neuen Flügel haben wollen, da fahren Sie nach Cottbus. Und da habe ich gezögert. Also der stammt aus der ehemaligen DDR und hat gelernt in einem Betrieb, nicht Cottbus, sondern Chemnitz. In Chemnitz und hat mich dahin geschickt. Da bin ich mit meiner Frau und habe mich sofort in diesen Flügel verliebt. Der war noch nicht ganz fertig. Und ein paar Monate später wurde der hier mir hergeliefert.
Wahnsinn, der ist super, super, super schön. Lässt du den regelmäßig noch stimmen?
Ja, das ist... der wurde lange nicht gestimmt, aber der muss immer noch nicht gestimmt werden. Der ist rundherum neu, hat aber noch die alte Resonanzplatte und die alte Tastatur. Ansonsten ist das Gehäuse natürlich neu gemacht.
Spielst du noch regelmäßig? Spielst du jeden Tag?
Ja, ich spiele, ich muss zugeben, ich spiele wenig, aber gelegentlich werde ich noch gebraucht, wie ich so sage. Da rufen Sänger mich an und wir brauchen einen Begleiter. Oder jetzt hat mich einer angerufen, ein älterer Kollege, der soll in der Chardas-Fürstin singen braucht ein paar Proben dazu und der wird hierher kommen. Also das ist das, was ich vor allem noch mache.
Korrepetitor quasi.
Ja.
Wahnsinn. Okay, Das ist toll. Also ich habe mir im Vorhinein überlegt, was ist der Albrecht eigentlich? Ist er Musiker, ist er Musiklehrer? Ist er Weinkenner, ist er Korrepetitor, ist er Musikkritiker? Du bist so ein bisschen von allem gefühlt. Wo siehst du dich am meisten?
Also ich fange mal so an, ich bin bestimmt kein Weinkenner. Zu diesem Job als Vorsitzender Winzerfreunde bin ich gekommen, weil ich gerade pensioniert war und das Argument war, du hast doch jetzt Zeit und wir brauchen einen. Es ist glaube ich, so, wie du es angedeutet hast. Ich habe von allem ein bisschen was. Mhm. Und... vielleicht ist das auch, mag das auch ein Nachteil sein, dass ich im Grunde genommen von allem ein bisschen zu wenig habe. Oder wenn man es positiv sieht, ich habe von allem viel.
Ja, also ich würde es positiv sehen.
Das hast du gesagt.
du hast jetzt die Winzerfreunde schon angesprochen, du warst ja 20, 25 Jahre?
Ich war genau 20 Jahre von 2005 bis 25 Vorsitzender der Winzerfreunde. Ja.
Das heißt aber, du warst kein Gründungsmitglied. Die Winzerfreunde gibt es ja schon länger als 2005.
Nein, ich wurde, das ist auch interessant, der verstorbene Hans Spaniol, der hatte mal einen Schlossereibetrieb. Der war bei den Winzerfreunden und der hat mich geworben, wie das früher. Man konnte nicht einfach, wie das früher so war, man konnte nicht einfach Winzerfreund werden, man musste sich andienen, man musste ein Jahr lang beim Stammtisch auftauchen und dann wurde feierlich genehmigt, ob man beitreten kann. Das ist eines der Dinge, die ich sofort abgeschafft habe, als ich Vorsitzender wurde. Und ich bin auch ein bisschen stolz, dass die Mitgliederzahl von 50 auf 150 sich vergrößert hat während meiner Zeit als Vorsitzender. Nein, es war in der Tat so bei den Winzerfreunden, dass der Hans Spaniol mich geworben hat mit dem Argument, wir wollen doch ab und zu mal ein Liedchen singen.
Dann holen wir uns den Pianisten direkt.
Ja.
Okay.
Der hatte wohl auch nur von mir gehört. Er war aktives Mitglied beim Gesangverein Germania, den es damals noch gab. Und den ein Studienkollege und Freund von mir, der Hans-Günther Becker aus Wiesbaden, geleitet hat. Hm. Also das war der Zusammenhang mit den Winzerfreunden. Das war 5-6 Jahre, nachdem sich die Winzerfreunde gegründet hatten.
Okay. Und du warst dann 20 Jahre dort und du sagst trotzdem, du bist kein Weinkenner?
Ja.
Das kann ich nicht so ganz glauben.
Alfred. Also ich bin, ich sag's mal anders, ich bin ein Apple-Weinkenner. Wir hatten zu Hause, mein Großvater mütterlicher Zeit, er war Landwirt und der hatte viel Kirschbäume und viel Äppelbäume. Und wir haben natürlich, von Beginn meiner Kindheit weiß ich, dass der Opa Felte und auch wir Äppelwein selbst gekeltert haben. Das war übrigens auch, als ich an die Kantschule kam, mein Hauptgesprächsthema mit dem verhassten Dr. Knöll, wo man mir gesagt hat, es wird eine Geschichte werden in meinen Memoiren, wie du sie nennst, der Dr. Knöll. Vor dem wurde mich gewarnt, setze sich nicht dahin, mit dem ist nicht gut Kirsche essen. Aber ich habe keine Kirschen mit dem gegessen, sondern mich über Äppelwein unterhalten. Und er hat nämlich auch selbst gekeltert.
Direkt eine Gemeinsamkeit gefunden.
Ja. Also so viel zu machen. Ich verstehe im Grunde genommen wenig vom Wein. Viel weniger als zum Beispiel mein Nachfolger Horst Schneider, der sich rührend viel um Wein kümmert. Mhm. Und das ist bei mir nie gewesen. Wie gesagt, ich bin, wenn ich zur Schmiede gehe, da trinke ich Weizenbier. Und wenn ich zu Hause was trinke, da trinke ich Äppelwein. Inzwischen nicht selbstgemachten, sondern eingekauften.
Mhm. Aber die Winzerfreunde an sich, also erzähl mir gerne noch ein bisschen darüber, wie sich das verändert hat, vielleicht auch in deiner Amtszeit als Vorstand. Ihr habt euch schon immer um diesen Weinberg gekümmert, oder?
Ja. Also das war der Ausgangspunkt. Die Stadt wollte 1985, als wir uns gegründet haben, den Weinberg wieder loswerden, weil ihnen das zu teuer geworden war.
Der war schon immer an dieser Stelle, ne? Der war schon immer in der
Frankfurter Straße. Der war 1980 gegründet worden, als der Josef Stab aus Geisenheim von der Hochschule eine Urkunde entdeckt hat, wo das Wort Riesling zum ersten Mal vorkam und das war dummerweise für den Rheingau, dummerweise
nicht
Rüsselsheim.
Okay.
Und der damalige Bürgermeister Karl-Heinz Strassberg, der dann auch Winzerfreund wurde später, der hat sofort die Initiative ergriffen und den Weinberg angelegt. So, der bestand 5 Jahre und dann haben die Nachfolger, das war der Winterstein, die haben gemerkt, wie teuer das wird. Und wollten den wieder loswerden. Und da ist vor allem der Dieter Henrich bei einem Polterabend war das. Die Tochter von der Margret Dampmann, die wollte heiraten. Und so geht die Geschichte, da kam der Dieter Henrich und der Dieter Rieger und haben erzählt, die Stadt will den Weinberg verkaufen. Und da hieß es sofort, das kann nicht sein. Und da haben sich ein paar Gründungsmitglieder, das waren übrigens alles Geschäftsleute, Rüsselsheimer Geschäftsleute, da steckt ein bisschen Geld dahinter, die gesagt haben, das kann nicht sein, wir werden einen Verein gründen und uns den Weinberg kümmern. Und es gibt einen Vertrag mit der Stadt, einen Überlassungsvertrag, dass die Winzer, einen Pachtvertrag, dass die Winzerfreunde für den Weinberg sorgen und 20% des Ertrags an die Stadt abgeben müssen. Also das sind bis heute die Bedingungen.
Die 20%, die fallen wahrscheinlich jedes Jahr unterschiedlich aus, der Ertrag. Ne? Das ist ja je nach Wein.
Ja, wir versuchen da immer ein bisschen zu tricksen. Und die Stadt macht das auch dankenswerterweise mit. Seit vielen Jahren, da gibt es ein gutes Verhältnis mit der Stadt. Wir machen nach unserer Weinpräsentation, der Wein kriegt ja immer ein Künstleretikett und wird der Öffentlichkeit vorgestellt. Und dann geben wir unseren Beitrag, unseren Pachtzins an die Stadt ab.
Wie viel Liter Wein kommen im Jahr ungefähr aus diesem Weinberg?
300 Liter. Das ist ja ein kleiner Weinberg mit 275 Rebstöcken. Das ist ja mehr oder minder symbolisch.
Aber auch irgendwie ein spannendes Symbol. Und auch, also jedes Mal, wenn ich das irgendwo anders erzähle, wir haben ein Weinberg und überhaupt ist der Riesling zum ersten Mal erwähnt. Hier in Rüsselsheim sind alle immer, ach du Schande.
Natürlich, das ist was ganz Besonderes. Das Interessante ist, dass viele das einfach noch nicht wissen. Auch selbst viele Rüsselsheimer, die müssen immer noch überzeugt werden. Und wir bieten ja auch den Riesling, der nicht verkauft werden kann, weil er keine Prüfnummer hat. Wir bieten ihn als Spende an bei gewissen Gelegenheiten. Kunsthandwerkermarkt, Weinfest, Rieslingssonntag im Herbst, und da bieten wir immer unseren Wein an. Jetzt steht zum Beispiel der Kunsthandwerkermarkt bevor, da laufen die Vorbereitungen, die Helfer werden eingeteilt, und Stichwort Helfer, ich bin froh, dass es so viele Mitglieder gibt, die da mit Hand anlegen und mit verkaufen und mit spülen und mit grillen und so weiter.
Ja, ohne das geht's nicht. Und ich habe auch so ein bisschen den Eindruck, der rote Faden, der sich eigentlich durch all deine Aktivitäten zieht, ist, Menschen zu begeistern für was. Also vielleicht bei den jungen Leuten.
Das ist richtig.
Für Musik zu begeistern.
Ja.
Ich glaube, auch auf deine Initiative hin sind auch die Jungwinzerfreunde gegründet worden. Also was hast du ein Patentrezept, wie man junge Menschen für was begeistert und eine Leidenschaft weckt?
Tja, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Natürlich, ein Hauptargument wird sein durch Vormachen, durch eigene Begeisterung, die sich dann Gott sei Dank fortsetzt. Also das ist wohl die Hauptsache.
Ich frage mich, bist du noch in dem... Also wenn es jetzt um Begeisterung geht von jungen Menschen für Musik zum Beispiel, wenn du sagst, ja, diese modernen Inszenierungen findest du schwierig, hast du den Eindruck, dass die aber vielleicht auch dazu beitragen, dass junge Menschen sich mehr für klassische Musik interessieren? Oder?
Ich glaube, dass die Begeisterung unter anderem für die Musik nach wie vor besteht und dass die bei jungen Leuten vorhanden ist und dass sie irgendwo nur geweckt werden muss. Und dazu bin ich natürlich gern bereit, als Wecker aufzutreten und den jungen Leuten bewusst zu machen, dass sie sich für was Gutes und für was Schönes begeistern. Und da kriege ich auch immer entsprechende Rückmeldungen.
Du hast das vorhin schon ganz kurz angeschnitten und das war mir irgendwie nur bewusst. Du hast die Musikschule mitgegründet.
Gab's, ja.
Wie kann das sein, dass es früher, also dass es hier gar keine gab? Das kommt mir irgendwie sehr spät vor.
Also als ich kam, das war 1966, da gab es hier in dieser Sache überhaupt nichts. Es gab auch noch nicht die heutige Struktur. Die Gründung der Rüsselsheimer Musikschule lief als ein Zweig der Volkshochschule. Das habe ich zusammen mit dem Dr. Hormuth gemacht. Und die Geschichte ist ganz einfach. Ich kam an die Kantschule und habe dort Instrumentalunterricht organisiert. Da kamen Studenten, die ich noch kannte, und haben unterrichtet. Natürlich wollte ich ein Orchester aufbauen und brauchte entsprechende Instrumente. Und habe auch für Instrumentalunterricht an Nachmittagen in der Schule gesorgt. Und das lief einfach gut und lief so gut, dass ich gedacht habe, da muss unbedingt eine städtische Musikschule her. Deren Gründung war übrigens schwierig. Auch eine Geschichte wird sein, als ich zu dem zuständigen Kämmerer, das war der August Schilling, kam und sagte, ich will eine Musikschule gründen, hat er gesagt, Herr Schmidt, Sie müssen noch ein bisschen warten. Es gibt in Rüsselsheim eine Initiative von der FDP, von einer Frau Blume. Das kann nicht sein, wenn in Rüsselsheim was gegründet wird, macht es die SPD. Und so musste ich noch ein paar Jahre warten, bis endlich 1970, glaube ich, die Musikschule gegründet wurde.
Wie läuft so eine Gründung ab? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, das lief über die, wie gesagt, über die Volkshochschule als eine Abteilung und hatte sofort einen riesigen Zulauf. Ich konnte mich überhaupt vor Anmeldungen nicht retten. Im Nu waren es innerhalb von 2-3 Jahren 1000 Schüler.
Du hast die auch geleitet, die
und
Musikschule,
ich habe die geleitet bis 1974 und dann ging das nicht mehr nebenher zu machen. Und ich habe frühere Schüler, zunächst den Manfred Kronenberg, dann den Thomas Müller gefunden, die die Leitung übernommen haben. Mhm. Und die Stadt hat da mitgespielt. Das muss man im Nachhinein sagen, das waren zum Teil schwierige Zeiten. Es gab noch eine Auseinandersetzung mit der Stadt wegen Erhöhung der Gebühren, wo ich da natürlich dagegen war und gegen Einstellung von neuen Lehrern. Aber all das hat sich zum Glück zum Besseren gewendet und die Musikschule steht inzwischen gut da. Die kostet natürlich viel, viel mehr als das, was ich damals gebraucht habe. Aber so ist es nun mal. Und für Kultur Geld auszugeben, ist ja nicht verkehrt.
Wie schaust du denn heute jetzt so auf diese gesamtkulturpolitische Entwicklung der Stadt? Du beobachtest das ja quasi schon ganz lange und du bist auch schon lange Teil der Kulturpolitik oder generell der Kultur hier in Rüsselsheim.
Ja, ich fange mal negativ an. Es ist schade, dass so viele Politiker offensichtlich zu wenig für die Kultur übrig haben. Man sieht das daran, dass die Sanierung des Theaters ansteht und das nicht bei allen Politikern auf Zustimmung stößt. Insofern ist die Entwicklung in den letzten Jahren negativ zu sehen. Auf der anderen Seite, jetzt komme ich zum Positiven, hat die Stadt Rüsselsheim immer für die Kultur in die Tasche gegriffen und Geld ausgegeben. Und das ist eine gute Sache, denn das lohnt sich einfach. Und das gehört einfach meines Wissens dazu.
Siehst du auch gesellschaftliche Widerstände gegen die Kulturarbeit hier in der Stadt?
Das sehe ich eigentlich nicht. Nein. Ich sehe da keine Widerstände. Im Gegenteil, ich treffe da auf viel Konsens.
Du hast die Theaterinitiative ja gerade schon angesprochen. Kurz für Kontext, das Theater ist stark sanierungsbedürftig, es ist ja auch schon etwas älter und um diese Sanierung finanziell zu stemmen, müsste schon noch viel Geld in die Hand genommen werden. Und das war gesellschaftlich tatsächlich auch ein sehr großes Thema, wurde auch viel diskutiert und daraus ist quasi diese Theaterinitiative entstanden. Ja. Das sind verschiedene Menschen, hauptsächlich Kulturpreisträgerinnen und Preisträger, ja, die sich einsetzen für den Erhalt des Theaters und die das nicht als Verein, sondern in so einer Initiativstruktur quasi, ja, begleiten, sage ich mal. Wieso bist du Teil davon? Was ist dein Verhältnis zum Theater? Warum setzt du dich dafür ein?
Also, mein Verhältnis zum Theater ist, ich kokettiere immer damit, dass ich das Rüsselsheimer Theater wohl am besten von allen Rüsselsheimer kenne, weil ich am häufigsten da war. Das hängt natürlich auch mit der Schreiberei zusammen. Es hängt aber auch mit der Schule zusammen. Es hängt mit den Benefizkonzerten zusammen, die ich gemacht habe. Es hängt mit den Chören zusammen, mit dem Volkschor, mit dem Liederkranz, die im Theater aufgetreten sind. Also das Theater wurde vielfältig auch unter mir, unter meiner Leitung genutzt und sollte unbedingt erhalten bleiben. Gekommen bin ich zu dieser Initiative durch die Sigrid Röss, die mich angesprochen hat und gesagt hat, wir müssen da was machen. Und dann haben sich ehemalige Kulturpreisträger getroffen. Es gab eine Veranstaltung im Rathaus, wo der Thomas Frickel dann noch für die 1.000-Euro-Spende als symbolischen Beitrag plädiert hat. Und da haben wir ihn mit ins Boot geholt. Und er hat dann auch noch einen Notar besorgt, der ein Konto eingerichtet hat. Also das war der Ursprung dieser Initiative.
Ist das was, was dich beflügelt, so eine Aufbruchsstimmung, also dass Dinge dann doch manchmal ganz schnell gehen können und dass man für die gemeinsame Sache sich da einsetzt?
Naja, ich hoffe einfach, ich habe gesagt, ich mache da natürlich mit, aber ich bin jetzt in einem fortgeschrittenen Alter und sage, da müssen jetzt die jüngeren Leute ran. Ich bin zum Beispiel froh, dass der Rüdiger Schmidt, den ich ausgebildet habe, dass der mit dabei ist und sich stark einsetzt. Ich freue mich, dass der Andreas Beckhaus mit dabei ist, der bei mir im Vokalensemble gesungen hat und von Königstetten kommt. Das macht einfach Sinn, dass man dabei ist und sich mit einbringt.
Mhm. Woher nimmst du diesen auf mich wirkenden, unermüdlichen Kampfgeist? Du bist immer überall noch da und du bist so. Du könntest ja auch sagen, wisst ihr was, ich bleibe hier in meinem Haus im Bauschheim, ich genieße hier die Natur und ab und zu spiele ich nochmal Klavier, aber ich muss mich jetzt nicht mehr so ereifern.
Naja, das hängt vielleicht damit zusammen, dass ich so ein unermüdlicher Kämpfer, möchte ich mal nennen, von Natur aus bin. Und dass die Leute halt gerne mich noch fragen. Eine andere Erklärung habe ich im Grunde genommen nicht.
Gibt es noch was hier in der Stadt, in Rüsselsheim? Du bist ja schon manchmal noch in der Innenstadt, also man sieht dich vor allem auf den öffentlichen Veranstaltungen, auf Weinfesten, auf dem Kunsthandwerkermarkt, also überall, wo die Winzerfreunde noch aktiv sind, aber eben auch oft im Theater noch. Gibt es was in Rüsselsheim, was dich noch überrascht?
Ja, das müsste ich eigentlich auch das Negative sagen. Es überrascht mich, dass so wenig los ist in der Innenstadt. Andererseits hängt das auch mit zusammen, dass ich mich selten dort blicken lasse. Mit wenig los meine ich, im Vergleich zu früher sind es weniger Geschäfte, die da sind. Es gibt den Kaufhof nicht mehr. Zum Beispiel. Also das sind Dinge, die mich überraschen und die mich ein bisschen bekümmern. Aber ansonsten kann ich dazu wenig sagen. Ich lebe hier, um das noch einzufügen, in einem Vorort, in Bauschheim und fühle mich hier einfach pudelwohl.
Ist es dein Lieblingsort in Rüsselsheim, dein Haus?
Ja, das
wirklich?
Ist...
Wirklich? Nicht das Theater, nicht der Weinberg?
Ja, ich glaube, dass der Bauschheim an erster Stelle inzwischen kommt. Ich bin jetzt 20 Jahre hier und habe meine Lieblingskneipe und meine Frau ist hier begraben, ich gehe auf den Friedhof. Also das ist schon so etwas wie Heimatgefühl, was sich da inzwischen ergeben hat.
Kann ich verstehen. Als ich auf dem Weg hierher war, bin ich nach Bauschheim reingefahren und es kreiste ein Storch über dem Dorf.
Ja, also es hatte direkt, guck an.
Ja, hatte direkt schon so einen dörflichen Charakter. Es ist ja wirklich ein Vorort. Es ist natürlich schon auch Teil von Rüsselsheim. Aber ich kann das gut verstehen, dass hier auch einfach alles oder vieles ist.
Ja, das ist einfach alles gut. Was ich erinnere mich zum Beispiel, als ich nach Bauschheim kam, nahm der Norbert Winterstein mich zur Seite und hat gesagt, wenn du was wissen willst, geh zur Genossenschaft, zum Horst Gutmann, der kennt sich aus, und dann gehst du gefälligst in folgende Vereine, in die Feuerwehr, in den Vogelschutz, und in den Obst- und Gartenbauverein. Und das habe ich natürlich treulich gemacht. Und kurze Zeit später war ich Gründungsmitglied bei für Bauschheim. Ich will damit sagen, hier gibt es sehr viel Vereinsleben und noch sehr viel Brauchtum. Und gerade Stichwort für Bauschheim, die Leute halten das Bauschheim einfach hoch. Die haben das Bürgerhaus hergerichtet und das verdient meine Anerkennung. Und hier fühle ich mich wohl, hier fühle ich mich zu Hause.
Würdest du sagen, mit deiner Erfahrung aus dem Vereinsleben, sowas ist theoretisch auch auf Rüsselsheim als also größere Stadt übertragbar oder funktioniert so gutes Vereinsleben irgendwie besser auf dem Dorf?
Das funktioniert sehr wahrscheinlich sehr viel besser auf dem Dorf.
Ist das schade oder ist das einfach so?
Ja, das ist einfach so. Dass das Vereinsleben in größeren Strukturen, in größeren Kommunen weniger Chancen hat als in kleineren.
Okay, spannend.
Ja. Man muss vielleicht noch dazu sagen, leider ist es so. Aber das zeigt ja auch die Erfolgsgeschichte, wenn man so Land auf, Land ab sich umschaut. Ich glaube, dass das so ist.
Gab es jemals einen Moment, wo du gedacht hast, ich muss weg aus Rüsselsheim? Ich muss zurück in den Taunus?
Nein, ja, das gab es in der Tat. Kurz bevor ich pensioniert wurde, wurde mein Haus frei, das ich gebaut hatte in Friedrichsdorf. Und damals wollte ich schon nur mit halbem Herzen weg und hatte mich beworben an Schulen in Friedrichsdorf und in Frankfurt. Als das nicht geklappt hat, weil ich hier schon eine Studiendirektorenstelle hatte, habe ich gesagt, ich bleibe halt in Rüsselsheim. Und dann habe ich gedacht, als ich pensioniert wurde, ich ziehe in mein Haus in Friedrichsdorf und verbringe da meinen Lebensabend. Und dann ging die Fahrerei los mit meiner Frau, die auch für die Presse geschrieben hat. Und ich soll allein auf der Terrasse stehend gesagt haben, was soll ich eigentlich hier? Will heißen, ich kannte in Friedrichsdorf, in meiner Heimat, niemanden mehr. Und hier in Rüsselsheim kannte ich, wie man so schön sagt, Gott und die Welt. Also hat es mich wieder hierher gezogen. Und im Nachhinein, nach 20 Jahren Bauschheim, das war genau die richtige Entscheidung. Ich habe heute noch Tränen in den Augen, als meine Kinder sagten, wir bauen für dich ein Haus in Rüsselsheim. Und die Wahl ist auf Bauschheim getroffen und hier am Ortsrand. Also das ist alles gut gelaufen.
Schön. Ich würde gerne zum Abschluss noch mit dir ein kurzes Spiel spielen. Das heißt dies, das. Und ich gebe dir zwei Wortpaare oder zwei Wörter.
Ach du lieber Gott.
Und du musst dich entscheiden, was dir mehr zusagt. Du hast aber auch Joker. Also wenn du sagst beides, dann ist das auch okay.
Okay.
Genau. Ruhe oder Aktivität?
Aktivität.
Gelassenheit oder Ehrgeiz?
Gelassenheit.
Sinfoniekonzert oder Oper?
Oper.
Warum?
Da ist mehr los, als obwohl ich natürlich Konzerte genauso liebe. Also, wenn ich es recht bedenke, beides.
Dirigieren oder unterrichten?
Unterrichten.
Oder ist das manchmal das Gleiche?
Nein.
Okay. Lob oder Kritik?
Tja, auch beides.
Ich stelle mir das schwer vor. Ich mache es ja auch manchmal noch. Ich schreibe ja auch manchmal noch Rezensionen. Ja. Hast du jemals das Gefühl gehabt, du musst nett sein, um jemanden das Gefühle nicht zu verletzen?
Nein, nein. Also ich habe mich bemüht, ohne zu verletzend kritisch zu sein.
Wie macht man das?
Ja, das ist sehr schwierig. man muss dann zwischen den Zeilen wie man so schön sagt, andeuten. Und darum habe ich mich stets bemüht. Also es ist ja manchmal schwierig, wenn was wirklich schlecht war und man das eigentlich schreiben müsste. Und dann steckt aber jemand dahinter. Ich kann mich noch gut erinnern, dass mal jemand von der Musikschule kam, als ich auch kräftig kritisiert habe. Und der meinte, man könne das doch nicht machen. Man müsse doch die Kinder schonen und so weiter. Und da gab es tatsächlich einen echten Konflikt mit diesem Genossen, möchte ich ihn mal nennen.
Wie hast du darauf reagiert? Weil natürlich ist es immer noch mal was anderes, oder ist es was anderes, Kinder zu kritisieren in ihrer musikalischen Entwicklung oder eben gestandene Berufsmusiker?
Naja, die Kritik bezog sich ja weniger auf die Kinder, sondern auf den Hintergrund, also mehr auf die Lehrer und die Ausbildung. Was da in der Tat zu kritisieren war. Und die Kinder sollte man in der Tat schonen, denn die verdienen ja sämtliche Fürsorge, die man eigentlich nur aufbringen kann.
Ja, ich glaube, dass man auch daran ja wachsen kann grundsätzlich an so einer Kritik. Ne? Man will ja natürlich auch nicht die Motivation im Keim ersticken, aber man möchte ja auch besser werden. Also so ging es mir zumindest damals, als ich musikalisch ausgebildet wurde. Das glaube ich, dass das ein schmaler Grat ist.
Ja.
Blockflöte oder Klavier?
Klavier.
Mhm. Schreiben oder sprechen?
Schreiben.
Zeitung oder Radio?
Ja, beides.
Konsumierst du beides? Welche Tageszeitungen liest du regelmäßig noch?
Ich lese die inzwischen. Die Mainspitze ist ja identisch mit dem Echo und die FAZ, die ich nach wie vor kriege. Ich kriege immer die Sonntags-FAZ und nachgeliefert die ausgelesenen Exemplare von meinem Sohn.
Und Radio hörst du aber auch?
Ja, ja.
Hast du einen Tipp, einen Radiotipp? Was hörst du, verschiedene Klassiksender?
Ich höre eigentlich nur HR2. Mhm.
Riesling oder Grauburgunder? Oder weder noch?
Grauburgunder.
Erinnern oder nach vorne schauen?
Beides.
Und die letzte Frage, ein perfektes Konzert oder ein perfekter Abend mit Freunden?
Auch beides.
ist ja auch vereinbar manchmal. Vielleicht ein perfektes Konzert, ein perfekter Konzertabend mit Freunden.
Ja, nee, das ist eigentlich unvereinbar, weil das zur gleichen Zeit stattfinden müsste. Also man kann nach einem Konzert nicht mehr einen perfekten Abend mit Freunden noch genießen.
Das meinst geht, du?
Das wird schwierig.
Tauschst du dich aus nach Konzerten? Also wenn du mit Personen, die du kennst, auf Konzerte gehst, tauschst du dich aus mit den Leuten danach? Okay,
wenig.
Das heißt, du lässt dich auch nicht beeinflussen so in deiner Kritik dann?
Okay. So ist es.
Interessant. Vielen Dank, das war sehr erhellend.
Ja, ich danke auch.
Ja, danke, dass ich hierher kommen durfte. Und ich habe noch eine persönliche Frage, auch nicht ganz uneigennützig. Was rätst du jungen Kulturschaffenden in Rüsselsheim, die sich einsetzen hier für mehr Kultur oder generell fürs Fortbestehen von einer lebendigen kulturellen Gesellschaft?
Ja, also um ehrlich zu sein, da fällt mir gar nichts ein. Ich würde sagen, die müssen sehen, dass sie sich zusammenraufen und dass sie was zustande bringen.
Mhm. Okay. Hat dich das damals auch angetrieben? Also war das auch deine Motivation? Oder?
Ja, ich weiß gar nicht mehr, was meine Motivation war. Ich wollte einfach das Optimale aus der Schule herausholen. Dazu gehörte natürlich Chor- und Orchesterarbeit. Dann hat sich das entwickelt durch das Theater, durch die Städtepartnerschaften. Ich wollte immer das Beste für alle. Ja.
Ich glaube, das ist ein guter Leitsatz.
Ja.
Ja. Ich danke dir vielmals.
Ja,
und,
gerne.
Freue mich auf deine Memoiren, auf deine Geschichten.
Ja. Das wird mich noch ein bisschen beschäftigen. Aber man hat mir gesagt, du kannst das ja strecken und dir Zeit lassen. Ich bin jetzt auf die Idee gekommen, das auch noch mit Bildern zu bestücken. Und da muss man auch noch ein paar Fotos im Nachhinein machen. Also das wird noch eine schwierige Aufgabe.
Langweilig wird sie nicht.
Ja, das wird mir nicht langweilig.
Ihr habt zugehört bei Podcast 428. Moderiert, produziert und redaktionell konzipiert von mir, Stella Lorenz. Musik und Redaktion hat Benny Hartfall gemacht. Logo und Design kommen von Thomas Marutschke. Podcast 428 wird dankenswerterweise gefördert von der Stadt Rüsselsheim am Main. Toll, dass ihr dabei wart. Wir hören uns beim nächsten Mal.